Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Und ich bin Busatyam. Hallo. Die Scham sollen die Täter erfahren. Darum geht es Gisèle Pelicot. Seit Wochen sorgt der Fall in Frankreich und auch hierzulande für Aufsehen. Die heute 72-jährige Frau wurde über Jahre von ihrem Mann betäubt und von ihm und anderen Männern vergewaltigt. Nun läuft der Prozess, bei dem Gisèle Pelicot den Männern gegenüber sitzt, die sie missbraucht haben, und damit auch ein Zeichen setzt für andere Frauen. Denn sie versteckt sich nicht, trotz der unglaublichen Demütigungen, die sie erfahren hat. Ja, und was dieser Prozess für den Feminismus im Kampf gegen sexualisierte Gewalt bedeutet, darüber möchte ich sprechen mit Emilia Roack. Sie ist Französin, lebt in Berlin und sie hat gerade ein Buch publiziert, das heißt Lieben. Darin spricht sie auch über ihre eigenen Erfahrungen. Es geht um sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo, guten Tag.
Ja, wie sind Sie auf den Fall aufmerksam geworden, beziehungsweise was interessiert Sie an dieser Beziehung, dieser Ehe?
Also ich bin über den Fall schon lange vor der Mediatisierung des Falles aufmerksam geworden, also schon vor einigen Monaten. Und was mich interessiert hat, ist die scheinbare Normalität dieser Ehe, wie das auch dargestellt wird. Nämlich, dass es eine ganz normale Ehe war, dass der Ehemann ein normaler Herr war und dass das passieren konnte, hat viele Menschen überrascht. Und was aber hervorgeht aus den Erzählungen der Tochter vor allem, ist, dass diese Beziehung, dass diese Ehe durchdrungen war von Missbrauch, von Machtverhältnissen und von Missbrauch, aber vor allem psychologischer Art. Und dass diese Form der Gewalt in Ehen, in heterosexuellen Ehen, weitaus normalisiert wird. Das hat mich interessiert. Und ein zweiter Aspekt ist, dass viele der Vergewaltiger haben gegen die Vorwürfe argumentiert, indem sie gesagt haben, das war aber keine Vergewaltigung, weil der Ehemann einverstanden war. Was aber zeigt, dass in ihren Köpfen ein Frauenkörper sich nicht selbst gehört, sondern es gehört eben dem Mann, mit der die Frau zusammen ist.
Dann bleiben wir doch bei den Männern. 50 sitzen auf der Anklagebank. Was sagt das denn über uns als Gesellschaft aus? Das hat ja auch was mit unserem Alltag zu tun.
Es ist ein kulturellen Aspekt des Patriarchats. Das heißt, das ist jetzt kein Einzelfall, das ist jetzt auch kein monströser Akt, das individualisiert werden kann, also zum Beispiel, dass nur Dominique Pelicot ein Monster ist und wir als Gesellschaft gucken zu, sondern wir leben in einer Gesellschaft, die solche Taten erlauben und fördern. Und sie fördern diese Taten durch eine Kultur, die eben Frauen also das Selbstbestimmung über ihren Körpern von ganz, ganz früh an verhindert oder schwächt. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, das auch als gesellschaftliches Muster zu sehen und nicht als individuelle Geschichte.
Haben Sie denn Belege dafür, dass es in vielen Ehen auch immer noch eine Form des Patriarchats gibt?
Also ja, tatsächlich. Also ich habe das Buch Das Ende der Ehe geschrieben, 2023, und da ist es sehr klar gewesen in meiner Recherche, ja, die patriarchale Gewalt ist in den meisten heterosexuellen Ehen vorhanden. Es gibt unterschiedlichen Graden, aber alleine die Tatsache, dass jeden 2,5 Tage eine Frau getötet wird von ihrem Mann oder ihrem Ex-Mann oder Partner, Ex-Partner, ist auch ein Beweis dafür. Also das heißt, wir haben die Belege, wir haben auch die Zahlen über häusliche Gewalt, und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das heißt, diese Gewalt wird meist auch nicht erfasst. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die unter dieser Gewalt leiden und die nicht gezählt werden in Statistiken. Also ich selbst zum Beispiel habe auch sexuelle Gewalt in meiner Familie, also nicht von meinem Ex-Ehemann, aber in meiner Familie als Kind erlebt, das ist nicht erfasst in Statistiken. Es gibt heute, und das war auch sichtbar in dem Fall, also viele Frauen, die so hervorgegangen sind und haben gesagt, ich glaube, ich erfahre das auch, ich wusste das aber nicht. Das heißt, wir sehen nur die Spitze des Eisbergs, und ja, das Patriarchat gibt es in heterosexuellen Beziehungen, genauso wie es das Patriarchat in allen Sphären der Gesellschaft gibt, auf dem Arbeitsmarkt, in den Medien, in Politik, in Kunst und Kultur, in Sport. Also das ist ein allgegenwärtiges Phänomen und die Paarbeziehung bleibt nicht ausgespart davon.
Und einen anderen Aspekt, den Sie angesprochen haben, Sie meinen, dass Ihr Ehemann immer wieder als normaler, unauffälliger Ehemann beschrieben wird, aber in Teilen der Berichterstattung geht doch auch ganz klar hervor, dass er eben nicht ein liebevoller Vater und auch Ehemann gewesen ist.
Aber das fing so an. Also das heißt, die erste Beschreibung, bevor so sie die wirklich ganz tief auch in den Fall reingucken konnten, reinblicken konnten. Und vor allem, bevor die Tochter auch sich darüber ausgedrückt hat, war klar, oh, das war unauffällig. Das war eine ganz unauffällige Familie. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, weil Gewalt, sexuelle Gewalt in Familien ist immer unauffällig oder meistens unauffällig, weil wir leben in einer Kultur, die diese Familienzelle, also dass diese Einheit schützt. Das heißt, alles, was innerhalb der Familie passiert, muss geheim bleiben. Es gibt eine Unantastbarkeit sozusagen der männlichen Autorität innerhalb dieser Familien. Also das Patriarchat, ne, etymologisch gesehen, ist nichts anderes als das. Das ist die Macht der Männer, die Macht der Väter und die Macht der Ehemänner. Und deshalb, erst wenn man reinblickt, erst wenn man reinguckt, reinschaut, kann man sehen, ja, nein, das war keine, in Anführungsstrich, normale Familie. Oder war das eben auch eine normale Familie? Nämlich, dass es in vielen Familien diese, also eine Art von patriarchaler Gewalt, die natürlich nicht immer in Vergewaltigung und physische Gewalt auch kulminiert, aber trotzdem eine gewisse Form von patriarchaler Gewalt gibt es in ganz, ganz vielen Familien und dennoch wird es nicht gesehen.
Nochmal mit Blick auf den aktuellen Fall und auch die Person Gisèle Pelicot. Würden Sie sagen, sie ist jetzt zu einer Art feministischen Ikone stilisiert worden und sehen Sie sie auch als mutige Frau?
Also sie ist tatsächlich als feministische Ikone, weil sie auch so klar sagt, und das finde ich bei ihr tatsächlich beeindruckend und wichtig, aber auch richtig, ne? Deshalb, es ist richtig, wie sie handelt. Und das ist jetzt nicht nur, es sollte jetzt nicht als Ausnahme gesehen werden, dass sie sagt, ich soll mich nicht schämen für das, was ich erlebt habe, sondern die Täter müssten sich schämen. Deshalb sehe ich nicht, warum ich mein Gesicht jetzt verstecken sollte oder warum ich mich selbst als Person verstecken sollte oder mich schämen sollte. Und das ist eine Haltung, die noch nicht weit verbreitet ist in der Gesellschaft, nämlich, also, und das fing an jetzt mit MeToo, ne, das heißt, okay, ich rede darüber und die Tatsache, dass ich darüber rede, sollte jetzt nicht ein Grund sein, um mich zu schämen. Also, und Mut, sie zeigt Mut, aber ich glaube, das sollten wir auch anders formulieren, weil jedes Mal, dass wir sagen, oh, sie ist mutig, dann geben wir ein Signal, dass die Norm bleiben sollte, eben nicht darüber zu sprechen. Und das heißt auch nicht, dass wir ihr diesen Mut absprechen, aber ich glaube, so immer wieder den Fokus darauf stellen, wie mutig sie ist, es ist für die Sache, glaube ich, nicht ganz hilfreich.
Aber warum? Was finden Sie problematisch an dem Begriff, dass jemand mutig ist oder zumindest auch als mutig beschrieben wird?
Also es wird mir auch immer wieder gesagt, so ja, Sie reden in Ihrem Buch über ganz, ganz persönlichen Erfahrungen, die auch nicht einfach sind, also wie mutig das ist. Und ich fühle mich in der Sache nicht mutig. Ich denke mir einfach nur, ja, ich rede darüber, weil es ist auch eine Art Erleichterung, eben das nicht in meiner Privatsphäre zu halten. Dass es jetzt nicht eben nur zu mir gehört, sondern ich sollte das zurückgeben, eben so im Öffentlichen, da wo es auch hingehört. Und deshalb, diesen Mut ist da, aber wenn wir sie jetzt als mutige Figur stilisieren, dann wird es als ganz außergewöhnliche Haltung gesehen. Und da sollte es nicht sein. Also ich glaube, dass viele Opfer von und Überlebenden von sexualisierter Gewalt sollten in der Lage sein zu sprechen, ohne dass sie mutig sein müssen. Genau, das war eher mein Punkt.
Und meinen Sie denn, dass künftig Frauen ja mit mehr Respekt behandelt werden, wenn es um das Thema sexualisierte Gewalt, Vergewaltigungen geht? Oder liegt es, wenn wir auf diesen Prozess nochmal schauen, daran, dass es einfach auch klare Beweise gibt, über 20.000 Bild- und Videobeweise, die diesen Fall eventuell doch zu einem Einzelfall machen?
Hätten es jetzt diese Bilder nicht gesehen und diese Beweise, wir würden heute nicht mal über Gisèle Pelicot sprechen. Das heißt, sie wäre wahrscheinlich nicht geglaubt worden, wie 90% der Opfer von sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt und eine gute Frage tatsächlich. Also was wäre, wenn es jetzt all diesen Bildern nicht geben würde, würden wir Gisèle Pelicot als Gesellschaft, würden wir ihr glauben? Und die Antwort ist, glaube ich, leider nein. Aber kann es eben zu einer Veränderung und zu einem Fortschritt beitragen? Also diesen Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und das hoffe ich.
Und wir bleiben beim Thema männliche Gewalt. Nachdem wir eben über den Fall von Gisèle Pelicot in Frankreich gesprochen haben, geht es jetzt um einen weiteren prominenten Fall, in dem es auch um Betäubung und mehrfache Vergewaltigung geht. Gegen Rapper und Produzent P. Diddy alias Sean Combs hat die New York Staatsanwaltschaft am 12. September Anklage erhoben. Jahrzehntelang soll er systematisch emotionale, verbale, physische und sexualisierte Gewalt gegen Frauen ausgeübt haben. zur Befriedigung seines persönlichen Machtbedürfnisses, das sich in sogenannten Freak-Offs Sexpartys abgespielt haben soll. Seine Partnerinnen und andere Frauen sollen dort unter anderem unter Drogen gesetzt worden sein, sie sollen gefilmt worden sein und es gab wohl tagelang Sex mit männlichen Sexarbeitern, zu denen sie gezwungen worden sein sollen. Nun melden sich immer mehr Frauen mit neuen Vorwürfen und die große Frage, die die Öffentlichkeit auch umtreibt, ist, ja, welche prominenten Bekannten an diesen Freak-Offs beteiligt waren. Bei mir im Studio ist die Journalistin Sonja Eismann. Es gab ja schon lange die Vorwürfe gegen P. Diddy. Warum wurde er erst jetzt verhaftet und was war der Anlass, dass sich die Öffentlichkeit auch von ihm abgewandt hat?
Naja, es ist ja so, dass auf der rechtlichen Seite erstmal alle Beweise eingeholt werden müssen. Und das ist bei so unterschiedlichen Anklagepunkten wie hier, also zum Beispiel Erpressung, Brandstiftung, schwerer Menschenhandel und noch ganz viel mehr, da ist das natürlich sehr aufwendig. Und auf der medialen Seite gab es meiner Meinung nach einen ganz wichtigen Wendepunkt. Also Sean Combs langjährige Partnerin, die Sängerin Cassie, die hat er kennengelernt, als sie 19 Jahre alt war, die hat Ende letzten Jahres wegen Vergewaltigung und Gewalt in der Beziehung gegen P. Diddy prozessiert. Und sie haben sich dann außergerichtlich geeinigt. Man munkelt, es gab da eine sehr hohe Zahlung im achtstelligen Bereich, aber da gibt es keine Fakten. Dann erschien aber im Mai dieses Jahres bei CNN ein Video einer Hotelüberwachungskamera. Und dieses Video ist überaus schockierend, da ist eben zu sehen, wie P. Diddy Cassie verfolgt, sie brutal zu Boden schlägt, auf sie eintritt und sie auch über den Flur schleift und etwas nach ihr wirft. Und dieses Video ist absolut verstörend, aber ich sehe trotzdem in seiner Veröffentlichung schon auch ein großes Problem.
Warum? Das Video, möchte man doch meinen, ist doch Beweis dafür, dass die R&B-Sängerin Cassie ganz offensichtlich die Wahrheit gesagt hat.
Ja, genau. Das Problem sehe ich nämlich auf zwei Ebenen, also juristisch und medial. Also bei Prozessen, in denen es um sexualisierte Gewalt geht, steht in der Regel ja Aussage gegen Aussage. Und leider geht es in der Regel zum Nachteil des Opfers aus, weil das ja die Gewalt beweisen muss. Und in den wenigsten Fällen gibt es ZeugInnen oder Kameraaufnahmen dieser Gewalt, die eben die Nichtzustimmung zum Akt bezeugen. Und bei P. Diddy war es ja im Gegenteil sogar so, dass er angeblich diese Kameraaufnahmen benutzt hat, um seine Opfer zu erpressen. Ja? Also das in Cassies Fall erst durch eine zufällige Kameraaufnahme, da hat Sean Combs angeblich auch das Hotelpersonal bestochen, ihm diese Kameraaufnahmen zu geben. Also dass diese Kameraaufnahme dem Opfer dann sozusagen dazu geholfen hat, dass wir ihm glauben, erst weil wir diese Gewalt mit unseren eigenen Augen sehen, das verfestigt natürlich die Struktur der Beweislast durch das Opfer. Und andererseits macht medial diese öffentliche Zurschaustellung von Gewalt, an der sich die ZuschauerInnen ja auch irgendwie doch wie bei so einem Horrorfilm ja delektieren, das macht das Opfer erneut zum Opfer. Ja? Und das war meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum sich so viele Menschen entschieden haben, Shelby Lynn beim Fall Till Lindemann eher nicht zu glauben, weil sie eher zu selbstbewusst, zu unversehrt gewirkt hat und eben nicht, wie das in Anführungsstrichen muss ich leider sagen, perfekte Opfer Cassie, die wie tot auf dem Boden liegt, so grauenhaft das eben ist.
Und weil es halt auch keine Aufnahmen gab. Klingt aber auch tatsächlich so, als hätten wir aus MeToo gesellschaftlich nichts gelernt.
Ja, es ist ein sehr langsamer Prozess. In der Zeitung Die Zeit schreibt Antonia Baum über den Fall P. Diddy ganz richtig. Der würde womöglich zeigen, dass man nach MeToo begriffen hat, dass sexualisierter Gewalt mit den Mitteln des Rechtsstaats schwer beizukommen ist. Ja? Und dass man deswegen auch auf sehr viele andere leichter beweisbare Anklagepunkte zurückgreift. Also hier eben bandenmäßige Gewalt oder illegale Grenzüberschreitungen und sowas. Und auch wenn das dann letztendlich zur Verurteilung eines Sexualstraftäters führen mag, ist es natürlich irgendwie auch deprimierend, dass es nicht um das Verbrechen an sich geht. Da muss ich auch gerade an das übersetzte Buch Trauriger Tiger von Neige Senot denken, die darin schreibt, dass ihr Stiefvater, der sie als Kind jahrelang vergewaltigt hat, nie ins Gefängnis gekommen wäre, wenn er selbst seine Taten vor Gericht nicht zugegeben hätte. Ja? Ich finde auch die öffentliche Reaktion auf den Fall deprimierend. Also anders als jetzt bei Till Lindemann sind sich hier schon irgendwie alle einig, dass es da eine Schuld gibt und dass das abscheulich ist. Aber die Leute scheinen das einfach so hinzunehmen, ja, als traurigen Fakt weiblicher Lebensumstände. Ja? Also wir haben es ja im Gespräch davor auch schon gehört, dass es jeden dritten Tag Femizide gibt in Deutschland, also Beziehungsmorde. Aber es gibt quasi überhaupt keine Debatte darum, wie wir solche Fälle in Zukunft verhindern können. Da muss ich auch nochmal auf Nash Sinnoh, auf dieses sehr tolle und extrem, ja, auch deprimierende Buch zurückkommen, weil sie sagt dann eben auf diese quälende Frage, die sie sich stellt, warum hat ihr Stiefvater ihr das angetan? Warum vergewaltigen Männer überhaupt, sagt sie, weil sie es können, ja? Und daran sind eben nicht nur die individuellen Täter schuld, sondern auch unsere ganze Gesellschaft, die Gewalt gegen Frauen eben als Naturgewalt akzeptiert und nicht als sozialen Notstand, der bekämpft werden muss.
Und jetzt nochmal mit Blick auf den Prozess, wurde denn bei P. Diddy dieses entsetzliche Können auch durch sein, ja, eventuell prominentes Umfeld ermöglicht?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die sich alle stellen, die auch im, ja, Boulevard und im Internet in verschiedensten Formaten gerade wild diskutiert wird. Da gibt es die abstrusesten und wildesten Verschwörungstheorien und vor allem Beyoncé und ihr Ehemann sind aber tatsächlich auch ins Visier geraten, nachdem Jay-Z ja jahrzehntelang auch mit P. Diddy befreundet war und deren Kommentarspalten sind jetzt wirklich in den Social Media Formaten völlig überschwemmt, weil alle Leute vermuten, sie hätten bewusst geschwiegen oder eben selbst mitgewirkt. Und natürlich haben wir dazu keinerlei Fakten, das sind alles Mutmaßungen. Aber was jetzt schon klar ist, ist, dass ja ohne so ein komplexes System von Abhängigkeiten und Machtinteressen hätte P. Diddy niemals so lange so ungestört seine Gewalt ausüben können. Also ich habe mir die gesamte Anklageschrift durchgelesen und da wird auf dramatische Weise klar, dass sein gesamtes Umfeld in die Aufrechterhaltung und Vertuschung dieser Strukturen involviert war. Also sie haben alle die Schläge gesehen, die Verletzungen, den erzwungenen Sex. Sie haben sogar manchmal geholfen, die Opfer mehrere Tage zu verstecken, damit die Öffentlichkeit nicht die Wunden sieht. Und da muss ich noch mal abschließend sagen, dass mich das zu dem Punkt bringt, der mich auch bei der Rammstein-Affäre so stark umgetrieben hat. Mhm. Denn es sind eigentlich gerade diese Macht und dieser Reichtum, die dazu führen, dass ja so agiert werden kann. Und das sind ja wir als Popkulturfans, die diese Machtstrukturen auch ausstatten mit unserer Begeisterung, mit unserem Geld, mit unserer Aufmerksamkeit. Und dann wähnen sich eben manche Figuren unantastbar. Und ich würde sagen, genau da hätten wir alle ja durchaus die Macht, diese Aufmerksamkeit zu entziehen und dann das ganze System auch radikal zu ändern.
Eine gewaltige MeToo-Welle überrollt aktuell die amerikanische Musikindustrie. Man spricht bereits von einem neuen Weinstein. Wieso dieses System aus Gewalt und Macht auch fast 10 Jahre nach MeToo noch so gut funktionieren? Darüber sprach ich mit Journalistin Sonja Eismann, Chefredakteurin des Missy Magazins. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke auch.
Und für mehr Kompressor-Inhalte abonnieren Sie gerne unseren Podcast.